Die Römer haben eine der schlimmsten und brutalsten Foltermethoden der Antike erfunden, die Kreuzigung. Damit wollten sie auf der einen Seite Schwerverbrecher und Terroristen für ihre Verbrechen bloßstellen, leiden lassen und bestrafen. Auf der anderen Seite sollte es Menschen abschrecken, dass sie erst gar nicht auf die Idee kommen, kriminell zu werden. Das Kreuz war damals also ein Symbol, das Menschen Angst einjagte und gleichzeitig abschrecken sollte. Niemand hätte sich damals freiwillig ein Kreuz so als Schmuckstück um den Hals gehangen, so wie wir es heute tun. Oder ein Kreuz, eine Gemeinde, die Erstgemeinde hätte es niemals ein Kreuz in den Raum reingestellt. Das wäre so, als würden wir einen elektrischen Stuhl, eine Guillotine, eine Todesspritze oder ein Maschinengewehr als Schmuckstück uns anhängen oder in den Raum stellen. Und auch die ersten Christen haben das Kreuz nicht als das Zeichen für ihren Glauben verwendet, sondern sie haben einen aufgemalten Fisch gehabt. Das diente dazu, dass sie wurden ja verfolgt, die ersten Christen, wenn sie sich heimlich dann getroffen haben in irgendwelchen Häusern und dort ihren Gottesdienst gefeiert haben, haben sie dann außen einen Fisch aufgemalt und jeder Christ, der vorbeigegangen ist, wusste, oh, da sind Christen, da kann ich hingehen, da kann man Gottesdienst feiern. Dass das Kreuz auch bei uns irgendwann zum Symbol wurde, hat etwas gedauert, aber dann ist es passiert. Und heute ist es kein Abschreckungssymbol mehr, sondern es ist ein Kenntnissymbol, Bekenntnissymbol. In dem Kreuz, wenn wir das bekennen oder besingen, bezeugen wir, dass Christus für uns gestorben ist. Er mit seinem Blut von unseren Sünden befreit hat, dass er die Trennung, die zwischen Gott und uns bestanden hat, weggenommen hat. Dass er uns zu Kinder Gottes gemacht hat, dass wir jetzt, wenn wir an Jesus Christus glauben, zu Gott, dem Vater, Papa sagen dürfen. Aber, übersetzt aus Papa, aber. Und noch dazu, dass Jesus völlig unschuldig und freiwillig für uns gelitten hat, dass er diesen grausamen Tod auf sich genommen hat. Das symbolisieren wir mit dem Kreuz. Es zeigt, wie sehr uns Gott liebt. Karfreitag mit dem Kreuz will uns deutlich machen, wie unverdient das ist, was Gott uns geschenkt macht. Das ist eine unverdiente Gnade. Und deswegen ist Karfreitag zutiefst Gnade. Ich weiß, manche haben da Mühe mit, oder ich kenne das auch manchmal. Manchmal ist so Karfreitag so eine bedrückte Situation. Man denkt, furchtbar. Und man macht sich bewusst, wie Christus gelitten hat. Alles richtig. Aber das ist ein Teil der Botschaft. Das andere Teil der Botschaft ist, warum hat Jesus gelitten? Was hat er bewirkt mit seinem Tod? Und das ist Freude. Deswegen wollen wir uns ein bisschen dieses Geschenk noch mal mehr anschauen und gucken uns dazu den Text aus Lukas 23 an. Meinen ersten Gedanken habe ich damit unterschrieben, das Kreuz zeigt Gottes Wesen. Als Jesus am Kreuz hängt, betet er zu Gott Folgendes. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich finde, das sind total gewaltige Worte. Wir müssen uns mal in die Lage von Jesus versetzen. Er wurde im Vorfeld bespuckt, er wurde beschimpft, er wurde geschlagen und fast zu Tode gefoltert. Und nun hängt er hier am Kreuz und das Martyrium geht weiter. Er ringt mit dem Tod. Das ist eine brutale Methode gewesen. Immer atemlos nachher ist Jesus auch erstickt. Und während er da ringt, da stehen die Soldaten drumherum und auch die geistliche Elite von Israel, die von Jerusalem, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Und die fangen an, über ihn zu lästern, die spotten über ihn. Sie ergötzen sich an seinem Leiden. Und die lassen ihren ganzen Hass an Jesus raus. Und Jesus ist freiwillig ans Kreuz gegangen und unverschuldet. Er hatte keine Schuld. Pilatus konnte ihm keine Schuld nachweisen. Aber weil der Druck immer so groß wird, kreuzige ihn und du stehst in der Gefahr, dass du nachher vom Kaiser verworfen wirst, da hat er dann drauf eingewilligt. Aber er war schuldlos. Und ich habe mich gefragt, was würde ich denn machen, wenn ich an Jesus Stelle dort am Kreuz hängen würde? Ich wäre da vom Kreuz runtergestiegen und ich hätte meinen Freunden mal ordentlich die Meinung gelassen. Ich hätte meine Wut an denen ausgelassen. Doch Jesus handelt ganz anders. Vater, vergib ihnen. Das ist verrückt, sowas zu sagen in so einer Situation. Was zeigt Jesus damit, wenn er das sagt? Jesus, der ja Gott selbst ist, zeigt uns dort am Kreuz, wie Gottes Wesen ist. Gott will keine Rache. Er will keinen Menschen in die Hölle werfen, sondern er will, dass Menschen gerettet werden. Er will Liebe und er will seine Feinde von Herzen lieben. Gott will Vergebung und Barmherzigkeit. Er will, dass Menschen ihn erkennen und dann an ihn glauben und ihre Schuld loswerden. Es ist kein Automatismus, der da passiert. Es ist nicht so nach dem Motto, Jesus vergibt jedem und du musst, ob du das annimmst von ihm oder nicht, es spielt keine Rolle, du bekommst sowieso einen Himmel. So ist es nicht. Auch nicht, wie man manchmal von mancher Lehre hört, du bist getauft, du bist ewig errettet. Nein, es braucht dieses klares Bekenntnis zu Jesus Christus. Was er am Kreuz getan hat, müssen wir persönlich für uns annehmen. Das Kreuz ist Gottes Angebot ganz persönlich an uns. Gott sagt, komm zu mir. Auch wenn du mich bisher gehasst hast, auch wenn du den Rücken mir zugekehrt hast, wenn du die schlimmsten Gotteslästerungen losgelassen hast, wenn du die grauenvollste Sünde begangen hast, dann darfst du zu mir kommen und ich vergebe dir. Ich tue das aus Liebe zu dir. Dafür bin ich gestorben. Das ist Gottes Wesen und das wird deutlich am Kreuz. Dass Gott uns wirklich vergibt. Der Matthias hat das so schön, so deutlich gemacht. Manche Leute, die dann kamen, wo man dachte, wie kann der noch überhaupt gerettet werden? Dass das aber passiert, sehen wir gleich, wie Jesus einige Momente später, nachdem er das ausgesprochen hat, vergib ihn. Dann handelt mit dem Mann neben ihm. Und das ist mein nächster Gedanke. Das Evangelium ist... Der Beamer will es nicht. Machst du es weiter, Markus? Das Evangelium ist Evangelium pur. Beim Geschehen rund um die Kreuzigung ist es Gott auch noch wichtig, dass wir Jesus als König erkennen und bekennen. Das sehen wir gar nicht so, weil wir ihn so, wie er sich darstellt und was da abläuft, gar nicht erkennen würden, dass das ein König ist. Aber so ist es. Was fängt damit an? Als Jesus gegeißelt wird, da setzen die römischen Folterknechte ihm eine Dornenkrone auf und er kriegt so einen roten Mantel, Symbol für einen Herrscher, für einen König. Und obwohl diese Folterknechte Jesus gar nicht als König achten und das ernst meinen, machen sie das mit einer Polemik, mit Sarkasmus, huldigen sie ihn, verbeugen sich vor ihm, schlagen ihn aber auch auf den Kopf. Und ohne dass sie das wissen, sprechen sie etwas aus, nämlich dass Jesus der König ist. Und dann später, als er jetzt am Kreuz hängt, und man oberhalb von ihm das auf über seinem Kopf eben das Schild, den Grund seiner Verurteilung anbringt, da wird er auch als Gott proklamiert. Denn dort steht in den damaligen drei landesgängigen Landessprachen, Hebräisch, Griechisch und Latein, der folgende Satz. Dies ist der König der Juden. Da steht da. Die Juden, die ihn ans Kreuz gebracht haben, die versuchen noch zu erreichen, dass dieser Schriftzug abgeändert wird. Denn dort soll nicht stehen, dies ist der König der Juden, sondern sie bitten Pilatus, dass er es ändert, dass er schreibt, er hat gesagt, oder der hat gesagt, er wäre der König der Juden. Aber da kann nicht stehen, dies ist der König der Juden. Und der Pilatus, der bis zu dem Zeitpunkt wachsweich war, alles gemacht hat, was Jesu Feinde wollten und auch erfüllt hat, zeigt sich auf einmal wirklich hart. Da zeigt er auf Markante, sagt, was geschrieben habe, habe ich geschrieben. Und man kann jetzt denken, naja, Pilatus, auf einmal zeigt er Stärke. Nein, ich sehe das als eine Führung Gottes, dass auf einmal Gott das durchgesetzt hat. Es war nicht Pilatus, es war Gott, der wollte, dass das da steht. Er wollte, dass jeder, der da vorbeikommt, lesen kann, das ist der König der Juden. Und schließlich werden dann neben Jesus noch zwei Schwerverbrecher hingerichtet, rechts und links einer. Bei großen Herrschern wie Königen und Kaisern haben immer der zweit- und der drittwichtigste Mann rechts und links von dem Herrscher gesessen. Und jetzt hängt neben Jesus, dem König, rechts und links zwei Schwerverbrecher. Und das ist fast ein bizarres Bild, ein komisches Bild. Da hängen drei Ringe mit dem Tod, die so gar nichts von einer Herrschaft ausstrahlen. Und Jesus oder Gott zeigt damit, Jesus ist der König. Auch wenn die Dornkrone, der rote Mantel, der Schriftzug und die zwei Verbrecher neben ihm so gar nichts mit unserer Vorstellung von einem mächtigen König passen, so macht Gott das ganz bewusst so. Genau wie bei der Geburt Jesus. Jesus als König hätte doch in einem Palast zur Welt kommen müssen. Ist er nicht. Gott lässt ihn in einem kalten, verdreckten Tierstall zur Welt kommen. Gott handelt gegen jegliche menschliche Weisheit. Paulus schreibt deswegen in seinem Brief an die Korinther folgendes. Dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft Gottes Macht. Denn Gott spricht in der Heiligen Schrift, ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen. All ihre Klugheit will ich verwerfen. Wie Jesus am Kreuz starb, wie Jesus oder wie Gott die Sünde von uns Menschen weggenommen hat, wie er als König dargestellt wird, wird für Menschen, die nicht tiefer gucken wollen, was da eigentlich passiert, die sich nicht darauf einlassen wollen, auf Gottes Handeln und Denken, für einen absoluten Blödsinn. Aber es ist Gottes Art, dass er unsere Vorstellung auf den Kopf stellt, dass er uns mal wegbringt von dem, wie wir denken, dass Gott handeln müssen und wir denken, wie ein König zu sein hat, damit wir erkennen, wer er ist. Und wenn wir jetzt diese zwei Männer uns anschauen, die am Kreuz hängen, dann stehen die praktisch auch für uns. Wie gehen wir damit um, mit dem, was wir da wahrnehmen am Kreuz? Wie gehen wir mit um, mit Jesus Christus? Und wir haben die Wahl, uns entweder so zu verhalten wie dieser eine oder wie der andere Verbrecher. Der eine Verbrecher sagt zu Jesus, bist du denn nicht der Christus, der Messias, der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns. Es ist gut möglich, dass dieser Schwerverbrecher ein Zelot ist, also ein jüdischer Terrorist. Das waren Leute, die aus einer politisch-religiösen Überzeugung mit brutaler Gewalt haben nicht vom Mord zurückgeschreckt, gegen die verhasste römische Fremdherrschaft vorgegangen sind. Die wollten die Befreiung. So wie in vielen anderen Ländern irgendwelche Terrororganisationen mit Gewalt gegen etwas vorgehen. Und dieser Mann, wenn er das sagt, dass du der Christ, dass der Messias ist, dann kann man nur erahnen, dass dieser Mann eigentlich ein Verständnis von den alttestamentlichen Verheißungen über den Messias haben muss. Er muss wissen, dass das, wer der Messias ist, was er tut und wie der handelt. Sonst würde er Jesus nicht vorwerfen, ja, wenn du denn wirklich der Messias bist, dann müsstest du doch jetzt hier an die Macht kommen. Tust du aber nicht. Und anstelle Jesus als König anzubeten, macht er sich über ihn sogar noch lustig. Und selbst die Tatsache, dass er gleich, wenn er gestorben ist, vor dem lebendigen Gott steht und der ihn für seine Taten, für seine Morde rechtfertigt oder zur Rechenschaft ziehen wird, das scheint den überhaupt nicht zu jucken. Er ist so selbstgerecht. Er will sich seiner Schuld, seine Schuld nicht eingestehen. Bevor ich Physiotherapeut war, das wissen die meisten wahrscheinlich, habe ich mal 2 Semester Pädagogik studiert. War nicht so besonders erfolgreich, aber es war ein Seminar, das hat mich nachhinein sehr beschäftigt. Wir haben so einen Ausflug gemacht zur Justizvollzugsanstalt nach Rockenberg. Und dort haben wir dann die Möglichkeit bekommen, da waren kriminelle, schwerkriminelle Jugendliche, und wir bekamen als Pädagogen oder Studenten die Möglichkeit, mal mit diesen Tätern mal ins Gespräch zu kommen. Und das waren vielleicht so 10 von diesen Jugendlichen, und dann haben wir sie gefragt. Und das Interessante war, dass kein einziger von denen irgendwann mal gesagt hat, ich habe da Mist gebaut. Das war falsch, was ich gemacht habe. Wisst ihr, was die uns immer jeder erzählt hat? Naja, ich war ein bisschen blöd, dass sie mich erwischen lassen. Das nächste Mal passiert mir das nicht mehr. Ja, es ist lustig, aber es ist traurig. Und das hat so wenig mit Erkenntnis von dem zu tun, wie jemand ist, was er tut und was er macht. Und deswegen ist es diese Frage, wenn wir uns mit diesem Verbrecher auf dem Kreuz beschäftigen, da müssen wir nicht Schwerverbrecher sein, dass wir uns genauso fragen wie er eigentlich. Sperren wir uns gegen Jesus? Darf Jesus Herr in meinem Leben sein? Darf er König sein? Darf er herrschen über mein Leben? Stehen wir zu unserer Schuld, die wir begangen haben? Wollen wir sie loswerden? Oder glauben wir, wir sind gut genug und können uns selbst unsere Schuld loswerden? Wollen wir Gottes Gnade für uns persönlich annehmen oder verschließen wir uns vor ihm, weil wir so gut sind? Das ist dieser eine Mann. Und der andere Mann, der neben Jesus hängt, ist genauso kriminell wie der. Der hat ein genauso großes Sündenregister wie er. Kein bisschen besser ist der. Er wird genauso ein Mörder und Schwerstkrimineller sein. Doch er verhält sich ganz anders. Er hält dem anderen Kriminellen dann vor, du bist genauso zum Tode verurteilt worden wie dieser Mann. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt? Wir werden hier zu Recht bestraft. Wir bekommen, was wir verdient haben. Der hier aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Dieser Verbrecher, der weiß ganz genau, dass er nicht unschuldig jetzt am Kreuz stirbt. Er sagt, ich habe es verdient. Er weiß von seiner Schuld und er bekennt seine Schuld, seine Sünde. Dieser Mann, der schlimme Verbrechen begangen hat und nun dem Tod vor Augen hat, Gottes Gericht vor Augen hat, wendet sich an Jesus und er bekennt seine Schuld. Und er sagt zu ihm, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Die Erkenntnis, dass wir Sünder sind, egal wie groß unsere Schuld ist, wir haben alle Sünde, jeder weiß, er ist Sünder, braucht man gar nicht erzählen. Und dass wir einmal vor dem Richterstuhl Gottes treten müssen, das soll uns zur Erkenntnis treiben, dass wir unbedingt Vergebung brauchen. Gott bietet uns das an, so wie diesen Schwerstkriminellen. Jesus hätte es beiden angeboten, aber nur der eine hat es wahrgenommen. Und Jesus gibt uns die Möglichkeit, dass wir alle unsere Schuld loswerden. Deswegen schreibt Johannes auch in seinem Brief, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Der Schwerverbrecher, der seine Schuld erkennt, bringt es zu Jesus. Und Jesus macht ihm dann diese wunderbare Zusage: Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wisst ihr, das ist Evangelium pur. Dieser Mann, ein Schwerstkrimineller, der vermutlich mindestens einen Menschen hingeschlachtet hat, abgeschlachtet hat, der vor kurzem, bis wahrscheinlich von seiner Kreuzigung, gar nicht eingesehen hat, dass er irgendeinen Fehler gemacht hat, der überhaupt nicht bereut hat seine Schuld, der Gott wahrscheinlich dem Rücken zugekehrt hat. In letzter Sekunde bekennt er sich und er bekennt sich zu Christus und seiner Schuld und dass Jesus der König ist. Und er bekommt von Jesus vergeben alles. Und er bekommt die Ewigkeit geschenkt. Wir denken immer, naja, so letzte Sekunde kriegt er das noch. Hat er doch gar nicht verdient. Wir leben ja schon viel länger. Nein, Christus vergibt demjenigen, der in letzter Sekunde kommt und Christus zu Christus sich bekennt. Und darüber sollen wir uns immer wieder bewusst sein. Weil wir leiden unsere Sünden. Auch als Christen leiden wir manchmal darum, was wir tun. Wir sind nicht sündfrei. Und dann kann es manchmal in uns so einen Druck aufbauen und sagen, ja, ich bin der Christ, ich dürfte das ja gar nicht mehr machen, aber jetzt ist es wieder passiert. Und dann ist es so wichtig, dass wir begreifen, das Kreuz gilt für uns immer mehr. Das Kreuz muss als Christen für uns immer größer werden. Christus muss größer werden und das, was er am Kreuz getan hat. Und dann dürfen wir kommen, selbst wenn unsere Sünde, sagt die Bibel, so rot wie Blut ist, so will ich dich wieder reinwaschen. Gott vergibt jede Schuld. Durch das Blut von Jesus haben wir Sünden vergeben. Und gleichzeitig, und das ist das Wunderbare, das wäre schon klasse, wenn wir keine Sünden mehr hätten, aber wir treten in eine ganz neue Beziehung durch den Tod von Jesus ein. In die Beziehung zu Gott treten wir in eine Liebesbeziehung ein. Und das hat auch mit dem Kreuz zu tun. Heißt es weiter, am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Die Finsternis dauerte 3 Stunden. In dieser Zeit war die Sonne nicht zu sehen. Dann zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten mitten in zwei. Und Jesus rief laut, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Wir müssen uns immer wieder ins Gedächtnis rufen. Gott war und er ist heilig. Er ist ein heiliger Gott. Normalerweise dürfen wir überhaupt keine Gemeinschaft mit Gott haben. Wir dürfen ihn nicht mal angucken. Mose, der ja im Alten Testament als der Freund Gottes bezeichnet wurde, der sich im Zelt mit ihm immer treffen durfte, der Mittler zwischen den Menschen und Gott war, der hat irgendwann mal zu Gott den Wunsch geäußert, Gott, ich will dich mal sehen. Ich will dich sehen. Mit meinen eigenen Augen. Und Gott gewährt ihm diesen Wunsch. Aber er wird ihn nicht live sehen. Und dann muss sich, weil Gott an ihm vorbeizieht, in eine Felsspalte verstecken und muss sein Gesicht verhüllen, weil wenn er Gott gesehen hat, er auf der Stelle getötet wurde. Gott ist heilig. Und deswegen hat Gott auch angeordnet, dass im Tempel ein Vorhang hängt. Der Vorhang hat zwischen dem Allerheiligsten und dem Heiligsten gestanden. Das Allerheiligste war ein Raum, da war Gott, da war die Bundeslade drin mit den Geboten und da war Gott selbst anwesend. Und damit keiner da hineingucken konnte, hat Gott angeordnet, dass ein Vorhang davor ist. Dieser Vorhang war nicht ein dünnes Stöffchen, so wie hier. Das war ein mehrere Zentimeter dicker Teppich gewesen. Richtig dick und fett, da kann keiner durchgucken. Und dieser Teppich, den hat Gott nicht deswegen angebracht, damit er geschützt wird. Oh, die Menschen sollen mir nicht so nahe. Nein, der hat zum Schutz der Menschen gedient. Sie sollte nicht getötet werden. Das war wie eine, oder vergleichbar mit einer dicken Betonhülle, die man um ein Kernkraftwerk legt, damit die lebensbedrohlichen radioaktiven Strahlen die Menschen nicht töten. So war der Teppich, so müssen wir uns das vorstellen. Und weil Gott so heilig war, durfte da niemand rein. Also wenn wir gesagt hätten, oh, ich will mal gucken heute, wie sieht es denn im Allerheiligsten so aus? Dann hätten wir, wenn wir da den Vorhang da vorbeigegangen wären, wären wir getötet worden. Aber es gab einen einzigen Menschen, der durfte dann ins Allerheiligste einmal im Jahr, beim großen Versöhnungstag, dem Yom Kippur-Tag, ist noch bis heute in Israel der wichtigste Feiertag, da ist der Hohepriester reingegangen. Er ist reingegangen, aber bevor er da reingegangen ist, musste er sich erstmal von all seinen Sünden bereinigen. Und er musste sich auch äußerlich reinigen. Und wenn da, und das habe ich mal gehört, weiß nicht, ob es so ganz stimmt, aber angeblich hat man diesen hohen Priester dann auch nochmal eine Schnur um seine Fußfesseln gebunden und die Schnur bis rausgelassen ins Heiligste. Weil es hätte ja sein können, dieser Mann hat doch eine unbekannte Sünde begangen und stellen wir uns vor, er kommt als unreiner, unheiliger Mensch zum heiligen Gott, dann wäre er von einer auf die andere Sekunde getötet worden. Und wie hätte man ihn wieder rausbekommen? Und da war die Idee, man zieht ihn an dem Seil wieder raus. Und Gott wollte damals und auch uns heute mit dem Vorhang deutlich machen, dass es zwischen ihm und uns eine unüberwindbare Grenze gibt. Gott ist heilig und wir sind es nicht. Doch dann, als Jesus stirbt, zerreißt dieser Zentimeter dicke Vorhang. Und ihr müsst euch mal bewusst sein, das kann überhaupt nicht funktionieren. Das ist ein Wunder, dass das passiert. Der Vorhang war nicht fest an die Decke, der hatte so Ringe und mit Ösen war der festgemacht. Das kann nicht zerreißen, wenn ein Erdbeben ist. Und trotzdem, das passiert das. Es ist ein Wunder, dass es passiert. Und Gott zeigt ihnen hier, das Unmögliche mache ich für euch möglich. Ihr bekommt einen freien Zugang jetzt durch Christus, durch mir. Ich mache euch durch das Blut Christi so heilig, dass ihr immer zu mir kommen könnt, immer Gemeinschaft haben dürft. Ihr dürft diese Gemeinschaft mit mir genießen. Der Schreiber des Hebräerbriefs, was ich euch mal empfehle, mal zu lesen, da hat der Tempel noch gestanden, als er das geschrieben hat. Und er bezeichnet Jesus als den besseren, höheren, hohen Priester. Und der beschreibt dann im 10. Kapitel Folgendes, was da mit dem Vorhang passiert und was das für uns bedeutet. Er schreibt, und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch sein geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Karfreitag mit dem Kreuz ist Gottes Gnadengeschenk an uns. Gott zeigt uns, dass jetzt der Weg zu ihm frei ist. Dass wir durch Jesus heilig genug sind, wir sind heilig gemacht, dass wir immer wieder zu dem wahren und heiligen Gott kommen dürfen. Keine unserer Sünden ist so groß, dass sie nicht von Jesus schon vergeben wird. Das Kreuz zeigt uns Gottes Liebe, seine Gnade zu uns. Amen.